Adventszeit. Wir denken daran, dass Jesus als Mensch auf die Welt gekommen ist und um uns den Weg zurück zu Gott zu öffnen. Aber wir denken auch daran, dass das Teil von Gottes Plan ist für das gesamte Welt, für das Universum und dass Jesus auch eines Tages wiederkommt. Unser Text heute, das Gleichnis von den anvertrauten Talenten, ermutigt uns, unseren Alltag in diesem Licht zu sehen, ermahnt uns aber auch, dass wir als Jünger Jesu gefordert sind, in dieser Welt mit ihm unseren Teil zu tun. Wir sind in der Gemeinde in Mallorca, wir sind jetzt den ganzen Winter in Mallorca und das Schöne daran ist, dass wir eben uns auch einer Gemeinde wieder anschließen können vor Ort. Die ist spanisch sprechend und unser Spanisch ist immer noch relativ schwach. Es langt mal, um Bier zu bestellen, aber sonst nicht viel. Aber was diese Gemeinde netterweise macht, ist wie hier auch, da sitzen hinten dann irgendwelche Leute mit Kopfhörern auf und sehr fähige und freundliche, liebenswürdige Menschen übersetzen simultan ins Englische. Und da sind so ungefähr ein Dutzend von uns, die da mit Kopfhörern sitzen und dann vielleicht so 50, 100 Leute, die ohne Kopfhörer da sitzen. Sehr nette Gemeinde, sehr willkommen heißend, wir fühlen uns da auch sehr wohl. Der Pastor dort hat im letzten Jahr oder in diesem Jahr 53 Predigten über die Offenbarung gepredigt. Eine Herausforderung für jeden Pastor, nehme ich mal an. Und sicherlich viel zu viel für uns. Wir haben jetzt nur die letzten paar mitbekommen, weil wir erst seit einigen Wochen da regelmäßig hingehen. Oder auch erst seit einigen Wochen in Mallorca sind. Aber es war eine sehr schöne Vorbereitung, auch auf die Adventszeit, mal von der Endzeit, von der Größe von Gottes Plan für das gesamte Universum zu hören und dann diese Adventszeit, das Erwarten von Jesu Kommen als Kind in die Welt, da einzubetten. Da möchte ich uns auch mit dem Text heute hinbewegen. Und ich lese uns aus Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten, Matthäus 25. Denn es ist wie bei einem Mann, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen sein Vermögen übergab. Und dem einen gab er 5 Talente und dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seinen Kräften, und er reiste ab. Alsbald ging der hin, der die 5 Talente empfangen hatte, handelte damit und gewann 5 andere. Ebenso gewann der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, 2 andere. Der, der das eine empfangen hatte, ging hin, machte eine Grube in der Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, trat herzu, brachte ihm 5 andere Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, ich habe 5 weitere Talente gewonnen. Dein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über weniges treu gewesen, ich will dich aber über vieles setzen, geh ein zum Freudenfest deines Herrn. Auch der, welcher 2 Talente empfangen hatte, trat herzu und sagte, Herr, 2 Talente hast du mir übergeben, siehe, ich habe 2 andere Talente gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über weniges treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zum Freudenfest deines Herrn. Aber auch der, welcher das eine Talent empfangen hatte, trat herzu und sagte, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mensch bist, dass du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Geldverleihern bringen sollen und ich hätte bei meiner Rückkehr das meinige mit Zinsen zurückgehalten. Darum nehmet ihm das Talent weg, gebet es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Dem aber, der nichts hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht stoßet hinaus in die Finsternis, die draußen ist. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Soweit der Text aus Matthäus 25. Das 25. Kapitel von Matthäus enthält drei Teile. Das erste, das Gleichnis von den Jungfrauen, die auf die Rückkehr des Herrn warten, habt ihr, glaube ich, letzten Sonntag hier besprochen. Das zweite, das Gleichnis über die anvertrauten Talente. Und dann der dritte Teil geht darum, um die Trennung von Gut und Böse, die Trennung von Schaf und Ziegen, wo Jesus sehr deutlich wird, was im letzten Gericht passieren will. Dies sind harte Gleichnisse, deutliche Worte, die Jesus spricht, aber auch Worte, die uns auch in der Adventszeit bewegen. Für mich ist es wichtig, wenn ich versuche zu verstehen, was dieses Gleichnis mir sagen will, es in das gesamte Evangelium einzubetten und nicht jetzt sagen, nur das ist das Wort. Dieses Gleichnis der anvertrauten Talente, eingebettet in das gesamte Evangelium, führt zu unterschiedlichen Auslegungen. Wenn ich verschiedene christliche Lehrer lese, da gibt es verschiedene Auslegungen. Was ich euch heute erzählen will, ist meine persönliche Auslegung hierzu. Und ich habe da überhaupt kein Problem, wenn jemand sagt, nein, ich sehe das aber ganz anders. Das hat Tradition unter den Christen. Ich möchte euch trotzdem einladen, mit mir mitzugehen durch dieses Gleichnis, zu sagen, ja, vielleicht kann man das auch so sehen. Was steht da drin? Der Herr, der weggeht, Jesus spricht über die Endzeit, der Herr, der weggeht, ist Jesus selbst, ein Bild für Jesus selbst. Die Knechte, da kann man sich jetzt schon ein bisschen unterschiedlich drüber unterhalten. Sind das alles Jünger Jesu oder beschreibt das uns Menschen im Allgemeinen, dass alles, was wir haben, von Gott empfangen ist, ob wir das nun anerkennen so oder nicht? Dass Jesus erst nach langer Zeit wiederkommt, können wir vielleicht nach fast 2000 Jahren jetzt bestätigen. Das ist kein Grund, gemächlich zu werden in unserer Erwartung der Wiederkunft Jesus, wie das Gleichnis der 10 Jungfrauen sagt, aber es ist doch auch schon eine recht lange Zeit, auf die Wiederkunft Jesu zu warten. In dieser Zeit hat sich auch die Sprache etwas verändert. Das Talent, von dem hier im Gleichnis gesprochen wird, war bei den alten Griechen zunächst eine Gewichtseinheit, 30 Kilogramm Silber so in der Gegend. Zu der Zeit Jesu war es eine Währungseinheit. Und es war keine kleine Währungseinheit, das ist ein deutliches Vermögen. Ein Tagelöhner musste wahrscheinlich so 20 Jahre dafür arbeiten, vielleicht so 500.000 Euro in unserem heutigen Wert. Und interessanterweise auch das Geld, das man zu Jesu-Zeiten brauchte, um ein Segelschiff zu kaufen. So manches hat sich auch nicht geändert in der langen Zeit. Wir sehen es heute vielleicht bedingt durch dieses Gleichnis auch und durch die 2000 Jahre christliche Tradition, Talent als eine Beschreibung für Begabung, für etwas, was aus mir herauskommt. In unserem Text ist das aber eher mit Kraft gemeint. Der Herr gab jedem Talente, jedem nach seiner Kraft. Also das, was der Herr, der dort weggeht, seinen Knechten gibt, an Vermögen, an realem Vermögen, wie das die Leute damals aufgefasst haben würden, das entspricht dem, was sie auch verkraften können, was sie mit ihrem von Gott gegebenen Persönlichkeit, mit ihren Begabungen, mit ihren Talenten, wie wir es heute sagen würden, auch in Arbeit nehmen können für den Herrn. Was Jesus in diesem Gleichnis nicht beschreibt, ist eine Rechtfertigung der Profitgier, dass die Christen jetzt alles verdoppeln müssen. Bertolt Brecht in seinem Drei-Groschen-Roman hat den Soldaten Fürcombi Jesus anklagen lassen, dass die Christen an dieser Profitgier schuld sind, dass dem, der nichts hat, das bisschen noch genommen wird und es derjenige bekommt, der schon alles hat. Das mag vielleicht eine gerechtfertigte Sozialkritik an der Gesellschaft der Weimarer Republik gewesen sein und mancher wird vielleicht sagen, auch durchaus heute noch eine gerechtfertigte Sozialkritik. Das ist aber aus meiner Sicht nicht, was dieses Gleichnis besagen will. Denn schon einige wenige Verse später wird Jesus sehr deutlich, wo er darüber spricht, dass seine Erwartung an seine Jünger ist, dass sie den Hungrigen Essen geben, den Durstigen etwas zu trinken, denen den kalte Kleidung geben und die Kranken und eingesperrten Menschen besuchen. Also die Barmherzigkeit, die wir im gesamten Evangelium sehen, hat auch in diesem Gleichnis nichts an ihrer Realität für uns verloren. Nicht Profitgier. Es geht aus meiner Sicht auch nicht um Erfolg in der Arbeit Gottes. Wir sehen sehr wohl, dass der mit den 5 Talenten weitere 5 dazu gewinnt und dass der mit den 2 Talenten weitere 2 dazu gewinnt. Aber die Antwort des Herrn nach seiner Wiederkunft macht sehr deutlich, dass beide den gleichen Lohn erhalten. Ihr habt euch treu und brav eingesetzt für mich kommt ein in mein Freudenfest. Die exakt selben Worte, die Jesus hier benutzt, für den, der viel dazu gewonnen hat, für den, der auch nur wenig dazu gewonnen hat. Es heißt auch nicht in diesem Gleichnis aus meiner Sicht, dass wir aus Werken gerettet werden. Wenn wir das Gleichnis in das Gesamt, in die Gesamtnachricht der guten Nachricht des Evangeliums einbetten, dann wird deutlich, dass uns der Glaube rettet, der Glaube an Gott. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn geschickt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben habe. Es heißt sehr wohl, dass wir als Christen, wenn wir Nachfolger Jesu sind, uns mit allem, was wir haben, einsetzen für unseren Gott und nicht faul und ruhig werden, auch wenn wir nicht mehr jeden Tag auf die Arbeit gehen irgendwo. Und das Gleichnis hat aber auch eine ernste Warnung für die Menschen, die getrennt sind von Gott. Die Theologie der Hölle ist sicher recht kompliziert und vielleicht auch ab und zu mal etwas missbraucht worden, um Menschen zu bedrängen. Aber Jesus macht hier sehr deutlich, dass es wohl eine ewige Trennung von Gott geben wird. Dort, wo Dunkelheit ist, dort, wo Zähneknirschen und Heulen ist. Jesus kommt wieder und es wird ein letztes Gericht geben. Das ist für uns heute mit unserer Toleranzbereitschaft manchmal vielleicht ein bisschen schwierig zu verdauen und schwierig in unseren Glauben einzubauen, ist aber für mich doch ein wesentlicher Bestandteil davon. Unter anderem auch, weil ich mir manchmal Sorgen mache, dass heute auch in unseren christlichen Ländern nicht alle Menschen diese Botschaft mehr hören, dass wir zur Verantwortung gezogen werden. Und eine meiner Sorgen zum Beispiel ist, dass ich beim letzten Gericht vor Gott stehen werde und dann ist da jemand anders, der vielleicht verdammt wird und der dreht sich um zu mir und sagt, Reinhard, wir haben doch da 5-mal ein Bier in Fiji an der Strandbar getrunken. Oder wir haben doch in Canterbury zusammen gewohnt, ihr wart unsere Nachbarn. Oder auf der und der Arbeit haben wir doch so lange zusammengearbeitet und du hast mir nichts von diesem letzten Gericht erzählt. Ich sehe das für mich persönlich als einen sehr deutlichen Ansporn, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, der in die Welt gekommen ist, um uns den Weg zurück zu Gott zu öffnen, der in die Welt gekommen ist mit der Liebe für die Menschen, der aber eben auch wiederkommen wird, um alle Menschen zu richten. Ein Teil des Evangeliums, den wir nicht vergessen können. Was hat denn dieser dritte Knecht dann falsch gemacht? Ich habe jetzt schon einige Sachen gesagt, die nicht drinstehen, die wir uns abgrenzen. Ich habe gesagt, es geht nicht um Erfolg, nicht um Wuchern, auch nicht um Angst unbedingt. Auch nicht vom Scheitern, denn das Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas 15 macht sehr deutlich, dass auch jemand, der scheitert, wieder zurück zu Gott kommen kann. Der verlorene Sohn ist jemand, der sein Erbe sich hat auszahlen lassen. Er verprasst es sinnlos und kommt gescheitert, ganz gescheitert, wieder zurück zum Vater. Aber er kommt zum Vater zurück mit den Worten, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und in dem Moment nimmt der Vater den Sohn wieder auf und veranstaltet ein Freudenfest. Ähnliche Worte, wie wir hier von dem Herrn hören, komm mit mir in mein Freudenfest. Was hat dieser dritte Knecht dann falsch gemacht? Für mich geht es um die Einstellung, die er zu Gott hat. Auch nicht um die Zuteilung von Vermögen. Es wird sicher viele reiche Menschen geben, die nicht in Gottes Reich eingehen, so wie viele hoffentlich auch eingehen können. Es geht um seine Einstellung zu diesem Herrn, wo er sagt, ich habe Angst vor dem Herrn, du bist ein harter Herr. Er lässt sich nicht ein auf Gott, er lässt sich nicht ein auf ihn, mit dem, was Gott ihm gegeben hat, zu handeln. Er vergräbt es in einer Grube. Man könnte das Bild so ausweiten, dass er es in der Ecke seines Gartens stehen lässt und dann vergnügt und munter sein Leben lebt und diesen Gott Gott sein lässt und sich nicht weiter darum kümmert. Und es kann sehr gut sein, dass Menschen, die ihr Leben so leben, dass sie sich nicht um Gott kümmern wollen, dass sie mit diesem Gott nichts zu tun haben wollen, dass der Wunsch dieser Menschen in der Ewigkeit dann auch in Erfüllung geht. So wie der Herr hier zu diesem dritten Knecht spricht, er spiegelt ihm wieder, was er gesagt hat. Ich glaube nicht, dass Jesus hier bestätigt, dass er ein harter Herr ist. Er spiegelt diesem Knecht, diesem Mensch, der nichts mit Gott zu tun haben will, seine Worte wieder und sagt, dein Wunsch, nichts mit Gott zu tun haben zu wollen, geht in der Ewigkeit in Erfüllung. Du wirst eine Trennung von Gott erleben. Auch das eine Ermunterung, auf Menschen zuzugehen und zu sagen, es gibt einen Weg zurück zu Gott und es lohnt sich, sich auf diesen Gott einzulassen. Ganz praktische Ermutigung. Was heißt das für uns heute dann, wenn ich das so sehe, wenn ich sage, die Talente, das, was Gott mir gegeben hat? Für mich heißt es, dass ich keine Angst haben brauche vor Erfolglosigkeit, auch im Einsatz für Gott, wie das die Geschichte vom verlorenen Sohn sagt, und dass es auch eben nichts ausmacht, ob ich 2 und 2 Talente oder 5 und 5 dazu, dass ich aber sehr wohl mich einsetzen muss für Gott, auch als Christ, auch wenn die Rettung für die Ewigkeit vielleicht nicht davon abhängt, ob ich viele Werke tue, aber dass ich mich sehr wohl als Christ, weil ich mich entschieden habe, Gott nachzufolgen, einsetzen muss, mutig aus meiner Sicht, einfallsreich, auch in weltlichen Dingen, denn das spricht hiervon, wenn wir das alte Wort Talent dafür nehmen, das spricht von ganz weltlichen Dingen hier, weltlichen Vermögen, aber auch frohgemut daran gehen kann. Meine Gnadengaben, Paulus spricht über Charismen, die wir in der Welt besitzen, die wir einsetzen können in Erwartung, dass Gott dies auch belohnt. Ich war letztes Jahr sehr berührt, wie wir bei einem unserer Besuche hier waren, hat sich ein guter Freund von uns noch daran erinnert, dass ich vor vielen Jahren jetzt schon mal eine Predigt gehalten habe, warum ich mir keinen BMW kaufe. Wir haben immer noch keinen BMW, wir haben uns einen VW gemietet heute. Vielleicht könnt ihr diese Predigt, wenn ihr euch in 5 Jahren noch mal daran erinnern solltet, ablegen unter dem Thema, warum ich mal einen VW-Bus gefahren habe. Ich habe Mitte der 80er Jahre in Mainz Medizin studiert und wir hatten da schon 2 kleine Kinder, aber haben sehr beengt gelebt auf weniger als 30 Quadratmetern. Und da haben wir uns so als Kinderzimmer oder extra Kinderzimmer einen alten VW-Bus gekauft, sehr alten VW-Bus. Und das war ganz praktisch, der ist groß, da macht man die Tür auf und dann kann da, wer weiß was, alles rein. Ein guter Freund von mir, zu der Zeit hat er aus irgendwelchen Gründen, das habe ich jetzt vergessen, warum, der hatte so 2 Tragegurtsysteme wie Klavierleute, die nehmen, wo man so schwere Möbel so einhängen kann. Und wir waren damals jung und stark. Und da haben wir ziemlich regelmäßig anderen Menschen beim Umzug geholfen, in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde. Aber wir haben das, was Gott uns da gegeben hatte, starke Muskeln, junger Rücken, VW-Bus, Tragegurte, die vielen Freundschaften, die wir da hatten, eingesetzt für Gott, indem wir eben da immer rumgefahren sind und geholfen haben. Nicht jede Woche, aber doch ziemlich regelmäßig. Und ich habe das immer als sehr dankbare Aufgabe und sehr genossen auch, weil oft gab es dann auch was Gutes zu essen dahinterher. Schöne Gemeinschaft. Für mich ist das ein Bild, wo ich mir sage, da ist es mir mal gelungen, vielleicht ein bisschen das, was Gott mir gegeben hat, auch einzusetzen für ihn. Wenn ich heute denke, jetzt haben wir sehr viel mehr Geld, haben ein Boot, geht auch viele andere Dinge. Dieses Gleichnis ist ein Ansporn, darüber nachzudenken, wie kann ich das ganz konkret in Gottes Reich einbringen, wie kann ich das einsetzen, wie kann ich an anderer Stelle, wird das Gleichnis über die Pfunde wuchern, wie kann ich mit dem, was Gott mir anvertraut hat, wuchern, damit ich die Liebe Gottes anderen Menschen nahebringen kann. Das, was wir im Advent wollen, dass wir andere erreichen, dass wir selbst mit Gott, von Gott gesegnet werden. Wie kann ich das, was Gott mir anvertraut hat, dazu erfolgreich einsetzen? Das ist für mich der Inhalt dieses Gleichnisses über die anvertrauten Talente. Ich will nicht zu seicht über die dunkleren Aspekte hinweggehen. Das ist sicher auch ein Ansporn, eine Ermahnung für uns. Insbesondere auch mit den Versen, die da folgen, wo Gott sehr, sehr deutlich von einem Urteil spricht. Etwas, das real ist, auch in Gottes Plan für die gesamte Welt, für das Universum, das weit über unseren Alltag hinausgeht. Wir sagen müssen, das ist eine Realität, die wir nicht vergessen können. Aber es ist auch eine ermunternde Botschaft zu sagen, ich kann mit meinem Leben vorangehen, ich kann dankbar sein für das, was Gott mir gibt, ob es wenig ist, ob es viel ist. Ich brauche nicht auf den Nachbarn zu schielen, was hat der? Und ich kann es einsetzen und von Gott erwarten, dass er diesen Einsatz auch segnen wird. In diesem Sinne
wünsche ich uns allen eine gesegnete Adventszeit. Amen.